Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Und wir sind zurück aus der doch wohlverdienten Urlaubspause. Hallo Oskar, wie war es in Hamburg?
Moin Moin, Moin, in Hamburg sagt man Moin. Ja, wir hatten Urlaub, ich war in Hamburg, ich war auch in Berlin. Du warst bei den Eseln, ich hoffe dir geht's gut und du bist halbwegs erholt.
Ja. Ach du, im Großen und Ganzen, ne, kann man nicht meckern. War ja auch im hohen Norden, im tiefsten Mecklenburg. Dort sagt man Moin, habe ich gehört. Mir mal verkniffen. Ja.
Ich hab versucht, mich so zu tun, als ob. Ja, ich hab's versucht. Mal gucken. Hat nicht ganz so geklappt, aber gut.
Ja, es gab ein bisschen was passiert ist, während wir in Anführungszeichen nicht da waren. Unter anderem haben wir das größte Frauenvereinsspiel bisher überhaupt angeblich gesehen. Und zwar das erste Spiel, das auf Canal Plus übertragen wurde, nach eurem Duell gegen Bordeaux. Das Spiel zwischen Romagna und dem Stade Bordelais, dem Rückspiel des letztjährigen Finals oder Letztsaisonfinals. Mit 12.500 Fans, die auf den Rängen verblieben sind nach dem Spiel. Also der neue Rekord und auch deutlich höher als der letzte Rekord mit 2.500 mehr oder 3.500 mehr sogar. Sportlich ein eindeutiger Sieg von Bordeaux. Du hast das Spiel ja, glaube ich, noch gesehen im Stadion.
Genau, also wir hatten ja, es war ganz lustig, die Frauen hatten ja den Ankick, glaube ich, 15 Minuten nachdem unser Spiel vorbei war. Das heißt, unter Interviews ratzfatz alle rein umziehen, beziehungsweise eben nicht umziehen, sondern wir standen eben noch spalier für die Damen, die dann eingelaufen sind. Danach haben wir uns dann geduscht und Anzüge an und so weiter und so fort. Das Spiel habe ich, muss ich ehrlich gestehen, nicht lange gesehen, einfach weil es unglaublich kalt war. Es war extremst kalt an dem Tag und ist, glaube ich, auch ein Grund dafür, weshalb viele nach Hause gegangen sind, ja. Zumal man ja auch sagen muss, dass es jetzt sportlich leider nicht an das herangekommen ist, was man so gewöhnt ist. Ja, es war ja dann doch schon ein deutliches Spiel für die Gäste aus Bordeaux. Nichtsdestotrotz kann man auf jeden Fall sagen, ja, 12.500 ist eine amtliche Zahl. Das ist mehr als in vielen Pro-Deux-Stadien. Das ist auch vollkommen verdient. Ich weiß nicht, ob du dazu mehr Zahlen hast, wie viele Menschen bei Canal Plus zugesehen haben. War ja direkte Konkurrenz mit der Top 14. Ich weiß nicht, ob das so klug gewesen ist.
Klug ist immer so die Frage. Die Frage ist, also ich glaube, das Argument war eher, wir können Geld sparen, weil wir nicht nochmal ein extra Fernsehteam irgendwo hinschicken müssen. Die sind schon da. Ja, es war ein direkter Konkurrenz und das hat man auch gemerkt. Die Zuschauerzahlen waren gar nicht, also auf keine Fall nicht so doll. Genauen Zahlen habe ich nicht mehr im Kopf, aber ich meine gelesen zu haben, dass man insgesamt ein kleines bisschen enttäuscht war, aber man natürlich sagen muss, ja, es war ein direkter Konkurrenz zu einigen Top-Spielen. Und man muss natürlich auch, wie gesagt, du hast es gerade schon gesagt, es war, ich glaube, es stand 29-0 zwischenzeitlich in der ersten Halbzeit. War schon eine recht eindeutige Sache und ich glaube, wenn ich ehrlich mit mir selbst bin, ich hätte auch umgeschaltet. Also.
Ja. Ich bin halt dann, hab mir einen Anzug angezogen, 10, 15 Minuten geguckt, hab dann irgendwas zu essen schnell geholt und dann bin ich dann auch ins Gym gegangen, aber ich habe ja nicht gespielt und dann noch eine Einheit gemacht, bevor ich dann ab in Urlaub bin. Hab dann aber ab und zu dann auch aus dem Gym, ist ja nicht so weit entfernt, dann aber nochmal das Geschrei von den Tribünen gehört und da war schon Stimmung auch, das kann man nicht in Abrede stellen. Frauen kamen dann auch zurück, haben sich dann ins Spiel zurückgekämpft, das hat natürlich, ja, aber das heißt natürlich, hat leider nichts geholfen und trotzdem verloren. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das dann an den anderen Standorten aussieht und ob sich diese Entwicklung ja weiter so positiv vorangeht.
Ich bin da recht optimistisch. Also ich glaube, was spannend wird, ist, wie sich der Finaltag dieses Jahr gestaltet oder in dieser Saison gestaltet. In Bordeaux war es ein ausverkauftes Stadion mit 5.000, 6.000 Fans auf den Rängen. Bourgoin war nicht so gut. Aber man muss halt auch sagen, es ist Bourgoin. Ne? Also du kommst halt nicht mal schnell spontan hin. Das ist natürlich schon vielleicht ein bisschen zu weit außerhalb. Noch steht nicht fest, wo dieses Jahr gespielt wird. Aber ich wäre schon gespannt, wenn es in Toulouse wäre oder oder in Clermont oder was weiß ich.
Ich glaube, was sicherlich auch geholfen hat hier für das Spiel in Clermont, war, dass sozusagen man nicht hat extra Eintritt bezahlen müssen, sondern mit dem Erwerb einer Karte für das Herrenspiel eben auch das Frauenspiel all-inclusive war. Und ich glaube, im Fernsehen sah es nicht so voll aus, was aber eben auch daran liegt, dass viele Leute einfach in ihren Logen geblieben sind. Also es gibt ja eine Tribüne, die ist von oben bis unten nur mit Logen. Ob das Business Club ist, Präsidenten-Lounge, da ist alles. Gibt natürlich noch viel, viel mehr Logen, ja. Und wenn da eben alle drin sitzen, dann sieht das halt ein bisschen leerer leider aus. Da kann das zu unschönen Bildern führen, was aber nicht heißt, dass die Menschen das Spiel nicht gucken. Die sitzen halt nur drin, weil es da eben wärmer ist und man auch noch ein Bier umsonst bekommt. Ja, auch ganz verständlich, glaube ich.
Ich bin optimistisch, dass das geht und das bleiben wird. Ich meine, wir haben gesehen in Toulouse mal 10.000, naja, nicht ganz 10.000, aber was waren es, 8,5 oder so in der vergangenen Saison. Das geht schon und ich glaube, da geht es bergauf. Da bin ich optimistisch.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ja, Finalspiele haben wir ja schon angesprochen. Ein steht fest, die europäischen Finalspiele der Herren fürs Jahr 2027 und die finden in Lyon statt, also in der Nähe von Bourgoin.
Ja, ich bin, ja. Also, okay, ich fange nur mal von vorne an, Entschuldigung. Die Lyon dieses Jahr ja auch die Halbfinalspiele in der Top 14 und nach 2016 müsste es gewesen sein, das zweite Mal dann, dass sie die europäischen Finalspiele ausrichten werden. Wir erinnern uns, Racing hatte das Spiel gegen die Saracens, glaube ich, verloren. Ich bin persönlich enttäuscht dahingehend, dass die Konkurrenz wohl Rom gewesen wäre. Und ich muss sagen, nicht, dass ich glaube, dass Lyon ein schlechter Ort dafür ist. Und wir reden ja auch nicht von dem vom Gerland, sondern vom großen Stadion, vom neuen Fußballstadion.
Olympique Lyon heißen die?
Und das wird ein tolles Finale und das ist ein schönes Stadion und das wird sicherlich eine sehr würdige Angelegenheit. Aber ich muss schon ganz offen sagen, dass Rom in all den Jahren, in den über 20 Jahren, 25 Jahren, die es diesen, fast 30 Jahren, die es diesen Wettbewerb schon gibt, als teilnehmendes Land noch nicht ein einziges Finale ausgerichtet hat, bin ich schon ein bisschen beschämt. Gab einmal einen Anlauf, das San Siro als Austragungsstätte zu haben. 2014 war das, glaube ich, als gerade diese Umstellung war vom Heineken Cup zum Champions Cup und die Heineken Cup-Betreiber hatten gesagt, also wenn wir beim Heineken Cup bleiben, dann wird's San Siro. Und dann haben die Vereine gesagt, ja, aber wenn wir es ausrichten, kriegen wir mehr Geld. Also Twickenham, viel Spaß. Falls irgendjemand Heineken Cup spielt, tobt euch aus, aber wir spielen Champions Cup und deswegen machen wir das, was wir schon immer gemacht haben und wir spielen vor einem halbleeren Stadion zwischen das zweite Finale zwischen Toulon und Clermont. Ja.
Jetzt muss ich dich einmal unterbrechen, Marc. Ich bin ja, du bist ja Rugby-Urgestein, ja, schlappe 10 Jahre älter als ich. Ich habe Rugby auch kennengelernt, da war es immer der Heineken Cup und ich habe mich schon immer gefragt, warum die das geändert haben, weil in meinem Kopf, in meinem Gedächtnis abgespeichert war der Age Cup, der Heineken Cup, waren diese legendären Spiele, diese vollen Stadien. Der Champions Cup ist das, hat nicht irgendwie einfach, ich weiß gar nicht, ob das stimmt oder ob das einfach nur meine Warnung ist, irgendwie nicht den gleichen Stellenwert. Kannst du da vielleicht irgendwann nochmal so erzählen, warum das historisch so ist oder warum ich das möglicherweise historisch so wahrnehme?
Also der.
Oder auch diese Namensänderung generell?
Also angefangen 1996, Entschuldigung, gab es den ersten Europacup. Toulouse gewonnen, damals war noch sehr viel offener, damals war England auch noch nicht involviert, dafür aber Rumänien zum Beispiel. Das erste europäische Europacup-Pokal im Rugby war tatsächlich zwischen Toulouse und Bukarest. In Bukarest. Gibt tatsächlich eine sehr spannende Doku auf YouTube, kann ich vielleicht nochmal irgendwo verlinken, wenn ich es wieder sehe. Und danach wurde eben dieser Heineken Cup ins Leben gerufen. Und der Heineken Cup wurde von den Verbänden ausgerichtet. Vom französischen Verband, vom irischen Verband, englischen Verband, schottischen Verband und so weiter und so fort.
Rumänischer Verband.
Der war dann eben nicht mehr dabei.
Okay.
Und der Heineken Cup wurde eben von den Verbänden ausgerichtet. Und die Verbände haben auch das große Geld bekommen. Klar haben die Vereine Preisgelder bekommen und so weiter. Aber es war eben so, dass die Verbände sehr viel Geld kassiert haben. Und es gab dann Ende der 2010er, Ende der Nuller, Anfang der 2010er, gab es dann eben, ist der TV-Vertrag ausgelaufen. Und die Vereine haben gesagt, naja, wenn wir das selber organisieren, dann kriegen wir ja viel mehr Geld. Kick mal an. Und haben dann eben eine in der Schweiz ansässige Gesellschaft gegründet, die seitdem den Champions Cup austrägt, die den Vereinen, den teilnehmenden Vereinen gehört. Heißt, die Vereine kriegen sehr, sehr viel mehr Geld. Und die Verbände, dadurch, dass sie eben die Verbände als Mittelmann ausgeschaltet haben. Also quasi ist das passiert, was im Fußball nicht passiert ist. Jetzt mal grob gesagt, es wäre immer noch was anderes gewesen, aber wenn man eben die UEFA rausnimmt oder die UEFA Champions League auflöst und stattdessen eben eine Super League, wie auch immer, gründet. Ein bisschen so in der Art ist es ja schon. Aber
praktisch, dass man es einfach ausgegliedert hat, mehr oder
genau,
weniger.
Genau, man hat es privatisiert. Und es stimmt natürlich schon, dass der Champions Cup, ich würde nicht sagen, dass es am Anfang schon so war. Am Anfang war das sicherlich noch nicht so. Es stimmt, aber da gebe ich dir vollkommen recht, dass der Champions Cup in den letzten Jahren eher an Prestige verloren hat. Durch die konstanten Änderungen am Format, durch ja gleich wiederholende Teams, durch die Abschwachung der englischen Vereine, der Champions Cup und durch die, ich bin mir auch sicher, dass die Teilnahme der südafrikanischen Teams einen großen Beitrag daran leistet. Ich glaube, das hat für viele Menschen dafür gesorgt, gerade in Frankreich, dass man den Champions Cup nicht mal als diesen großen europäischen Wettbewerb wahrnimmt. Zumindest ist das meine Wahrnehmung.
Ist mehr eine Club-Weltmeisterschaft eigentlich, ne?
Und
was ist jetzt nur noch Super Rugby eigentlich?
Ich glaube, dass das wirklich einen großen Einfluss darauf hatte und der Champions Cup hat viel an Prestige eingebüßt. Jetzt muss man zur Verteidigung der Champions Cup-Organisatoren sagen, dass viele dieser Formatänderungen gekommen sind, weil die Vereine sich weniger europäische Spiele gewünscht haben. Und das ist natürlich, aber auf der anderen Seite bist du jetzt mit einem Gruppensystem da, wo du sagst, also von den 22, 24 Teams, die teilnehmen, scheiden nach der Gruppenphase nur zwei aus. Da ist ja...
Weil die anderen in den Challenge Cup runtergehen.
Challenge Cup runter, aber du gehst ja mit 16 Teams, also du hast ja 12 Teams in einer Gruppe. Davon qualifizieren sich 8 für 16-Finale. Achtelfinale aus jeder Gruppe. 3 gehen in Challenge Cup und einer ist komplett raus. Es ist halt null.
Das heißt, du musst nicht mal ein Spiel gewinnen. Du kannst eigentlich auch 3 defensive Bonuspunkte holen und bist eigentlich weiter. Du könntest weiterkommen mit nur Niederlagen.
Ist ja dem einen oder anderen Verein im Challenge Cup auch schon passiert. Perpignan zum Beispiel. Astre.
Brief. Ich glaube, wir haben nur ein Spiel gewonnen. Ja, wir haben nur ein Spiel gewonnen und sind trotzdem weitergekommen.
Und das ist schon, der Champions Cup hat viel an Prestige verloren. Und da war aber auch, glaube ich, diese Weichenstellung, dass man gemerkt hat, das letzte Heineken-Cup-Finale war, also es war auch ein harter Bruch, das letzte Heineken-Cup-Finale war 2013 in Dublin zwischen Toulon und Clermont mit dem berühmten Dylan Armitage-Fingerzeig. Toulon mit dem ersten Heineken-Cup-Titel, wo sie dann groß mit dem Europatitel vom Boot in den Hafen eingefahren sind zu Menschenmassen sondergleichen. Und das Jahr darauf kurzfristig organisiert, das Finale vom geplanten San Siro nach Twickenham verlegt, auch wieder zwischen Clermont und Toulon. Stadion nur halb voll und du saßt da und dachtest, ja, irgendwie ist das nicht das Gleiche. Hat sich gefangen danach. Das Finale Toulon Saracens im Millennium Stadium war definitiv ein ganz großer Rugby-Abend. Aber ja, in den letzten Jahren hat es echt abgenommen. Und ich muss ja auch ganz offen sagen, wir haben hier im Podcast ja schon ein paar Mal drüber geredet. Es fällt mir schwer, mich für diesen Champions Cup zu begeistern.
Aber Clermont-Lenster schaust du dir trotzdem an, ne?
Ja, natürlich schaut man's. natürlich schaut man es. Aber es ist nicht mehr so, dass ich wie vor meinem Fernseher klebe wie vor 10 Jahren und denke, boah, geil, brenne richtig für dieses Montpellier Ospreys.
Finde ich interessant, dass du das sagst, weil ich bin ja auch eigentlich, ich bin natürlich Rugby-Spieler, ich bin ja auch Rugby-Fan. Und wir beim BRC oder generell in Deutschland, da kannst du ja nicht einfach mal Kanal Plus anmachen und Rugby gucken. Das heißt, es war für uns ein Happening. Wir haben damals, sind wir dann alle ins Irish Harp gefahren, irgendwo nach Charlottenburg. Da gab es dann irgendeine Bar, die aufgetrieben wurde, die das halt die Spiele übertragen hat. Und das war ein richtiges Happening. Wieder zu den Six Nations, Heineken Cup, was auch immer, bla bla bla. Da sind wir da alle hingefahren aus unserem Zehlendorf und wo die Leute auch herkamen. Nur um all diese tollen Spiele zu sehen. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das jetzt im gleichen Alter auch noch so machen würde. Ob ich das so begeistern würde, dass ich mich sage, ich hocke mich jetzt in irgendeine U-Bahn, dann erst in eine S-Bahn, dann in eine U-Bahn, dann nochmal einen Bus, nur um Rugby sehen zu können. Also ist eigentlich ziemlich schade, weil dieses Potenzial, diese Begeisterung bringt Rugby eigentlich, also wo, wenn ich im europäischen Vergleich auf Clubebene.
Ja, du, ich meine, es ist halt auch verständlich, weil wo sollen die Rivalitäten herkommen? So die englischen, die walisischen Vereine sind komplett eingebrochen. Schottland, naja, macht sich aber, ja, aber was ist denn die, wo soll denn die Rivalität zwischen La Rochelle und den Stormers herkommen? Was soll denn da für eine Rivalität sein? Leicester Ospreys, das war eine Rivalität, die, wofür die Leute gebrannt haben, ne? Wasps Toulouse war ein Spiel, wofür die Leute gebrannt haben. Das war nicht nur gutes Rugby, es war auch...
Hört sich auch einfach besser an. Es klingt auch einfach schon so viel energiegeladener als irgendwie die Stormers jetzt hier gegen, keine Ahnung.
Es sind einfach ganz andere gemeinsame Geschichten, die der Rugby in den letzten Dekaden geschrieben hat. Eine Historie, die es einfach mit den anderen Vereinen nicht gibt. Und ja, jetzt kannst du ein bisschen drüber reden. Die englischen Vereine sind eingebrochen, können finanziell nicht mithalten. Die walisischen Vereine... nicht die irischen Vereine oder die irischen Provinzen. Ja, Leinster ist immer noch Leinster, klar. Munster ist immer noch Munster, aber auch nicht unbedingt das, was sie vor ein paar Jahren noch waren.
Naja, ich glaube, Leinster immer noch so stark. Ich meine, Munster ein bisschen anders. Die haben jetzt ja auch ihren Coach entlassen. Nur noch 7 Spieltagen. Das war auch, aber das ist nicht unser Thema. Was ich insbesondere interessant finde, weil sind aber die italienischen Teams. Also ich glaube, Italien hatte ja so diesen Ruf, das sind Mannschaften, ob es auf internationaler Ebene oder eben auf dieser Club-Ebene ist, die muss man eigentlich nicht ernst nehmen. Aber ich glaube, die Arbeit, die da gemacht wurde in den letzten Jahren, kann man nicht unterschätzen. Ich glaube, Benetton hat ja auch zu Hause gegen Leinster gewonnen, 23-21. Und ich bin auch der Überzeugung, dass da ein tolles Rugby gespielt wird. Das ist nämlich ein anderes Rugby als in Frankreich, auch in England. Und du hast ja die Mannschaften wie die Leicester Tigers, die weniger Geld haben, aber sehr, sehr tolles Rugby spielen und auch Franzosen in ihrer Mannschaft haben. Also ich habe ja mit Comte Jussin zusammen gespielt, der sich in Paris nicht hat durchsetzen können, dann die Pro Deux gewechselt ist, Carcassonne ist abgestiegen, dann ist er zu den Nottingham Forest oder sowas, also irgendein Zweitliga-Verein in England gegangen, hat sich da hochgekämpft und hat jetzt die Saison, glaube ich, schon 5-6 Spiele für Leicester Tigers von der Bank gemacht. Also das ist auch schon für Leute, die französischen Rugby eigentlich prioritär gut finden, kann man auch mal nach England schauen, weil da gibt es den einen oder anderen Franzosen, der es hier halt nicht geschafft hat, der da seinen Weg geht und die Liga, finde ich, auch einen Entertainment-Charakter. Ich weiß nicht, ob du das ein bisschen beobachtest auch so.
Ich schaue es nicht, ich habe ein Auge drauf. Ja, okay. Man hat ja dann doch die eine oder andere Rugby-Zeitschrift auch abonniert. Und ja, ich versuche auf dem Laufenden zu bleiben, aber ich muss ganz offen sagen, dass es mich nicht reizt. Will jetzt gar nicht diskreditieren, dass da nicht auch guter Rugby gespielt wird. Ich glaube, das ist gar nicht so der Punkt. Hm. Für mich ist es einfach, dass mir da persönlich einfach fehlt. Also ist halt für mich, wenn ich jetzt Newcastle gegen, wie auch immer, mir fehlt ja der Zugang, weil irgendwo, ich bin halt nicht involviert, ich bin nicht dabei, ne, ist halt, bei französischem Rugby kann ich mich echauffieren, da habe ich meine Leidenschaften, ne, aber ob jetzt Northampton gegen Gloucester verliert, ja, fieber ich nicht mit.
Verstehe ich, in dem, in dem Zusammenhang könnte man ja auch ansprechen, Und zwar hast du hier auf unserem schlauen Zettel notiert, die Zukunft der Premiership weiter ungewiss. Und das eben, wir haben das vor zwei, drei Folgen auch mal angesprochen, diese englisch-walisische Konferenz, ja, oder Liga, wie man das nennen möchte, auch vom Tisch ist. Ich nehme an, du kannst uns auch mehr dazu erzählen.
Ja, der Telegraph berichtet, dass man sich auf englischer Seite letzten Endes den Rückzieher gemacht hat, weil man nicht unbedingt überzeugt davon war, dass die walisischen Vereine ökonomischen Mehrwert bieten, wie es formuliert wurde. Zum einen war man sich nicht sicher, dass die walisischen Vereine konkurrenzfähig sind, was fair ist. Man war sich nicht sicher, dass sie finanziell und ökonomisch stabil genug sind, was auch fair ist. Und man war sich eben nicht sicher, ob.
Nur um kurz reinzuwerfen, also es gibt walisische Provinzen, die haben ein kleineres Budget als Aurillac. Also die haben nicht mal 5 Millionen. Ja, aber
Ja,
bitte.
also es ist absolut fair, dass die walisischen dass die Regionen sind sie, Entschuldigung, dass die walisischen Regionen oder zumindest in Teilen auf sehr, sehr wackeligen Beinen stehen. Also gerade Newport zum Beispiel ist sehr, sehr schwierig. Ospreys haben sich gefangen, ziehen aber auch in ein sehr, sehr viel kleineres Stadion, das jetzt in Fairness neu für sie gebaut wird, aber in ein sehr viel kleineres Stadion. Scarlets stehen auch wackelig da, müssen aber auch einsparen. Weil das Problem natürlich bis jetzt auch immer war, dass an viel der spielerischen Qualität, die ganzen Starspieler, wurden zur Hälfte vom walisischen Verband bezahlt. Das wurde zusammengestrichen. Und jetzt stehen die Regionen da mit Gehältern von Starspielern, die sie eigentlich nicht bezahlen können. Und das ist das, was die walisischen Regionen nicht haben, was viele Premiership-Vereine haben, die auch deutlich über ihren Verhältnissen leben, ist einfach, dass viele englische Vereine Gönner und Geldgeber haben, die sagen, ja, wir zahlen das schon. Der Unterschied zum französischen Rugby ist, dass im französischen Rugby, damit die DNACG dein Budget zustimmt, muss der Mensch, selbst wenn du sagst, du bist von einem Gönner abhängig, selbst wenn wir sagen, Herr Wild finanziert Stade Français zu was weiß ich, welchen Anteilen und das funktioniert nur, weil er das Geld reinpumpt, stimmt, aber es reicht eben nicht, dass er sagt, er wird es machen, er muss das Geld, damit das Budget akzeptiert wird, im Vornherein auf das Konto überweisen. Das Geld muss da sein, sonst zählt's nicht. Und im englischen Rugby ist es so, dass es reicht, dass der Gönner sagt, ja, wenn da was fehlt, das gleiche schon aus. Und dann passieren eben solche Situationen wie mit dem einen oder anderen Verein, den es jetzt eben nicht mehr gibt, dass sie es dann doch nicht gemacht haben und man dann dasteht. Ja.
Ja, es war eigentlich überhaupt nicht lustig. Ich habe auch mal mit Rob Simmons drüber geredet, hat ja bei den London Irish gespielt. Und der meinte, es gab halt einen älteren Geschäftsmann, der das halt finanziert hat. Da ging es ihm nicht so gut, da hat dann Sohn das dann übernommen. Und sein Sohn war halt, der wollte halt über Boxing finanzieren. Ja, und dann waren die London Irish halt Geschichte.
Und das geht schnell und das kann dir.
Und von einem Tag auf den anderen.
Natürlich kannst.
Zum Beispiel einen Brief hatten wir zum Beispiel auch den Analysten, der vorher bei den London Wasps war. Und der meinte auch, von einem Tag auf den anderen ging da die Lichter aus, im wahrsten Sinne des Wortes. Da war
Ja.
einfach, da hat er 5 Jahre oder 6 Jahre seines Lebens da in dieses Projekt investiert, war auch eine sportlich erfolgreiche Mannschaft. Aber die Kohle war aus und dann geht das Licht aus und auf einmal bist du arbeitslos. Und es ist halt in Frankreich. Also, ja, von London
Das
nach
kann dir
Brief.
in Frankreich nicht so schnell passieren. Also klar zum Saisonende, aber das Geld muss da sein, sonst akzeptiert die DNACG Budget nicht. Anders sieht es mit Sponsorenverträgen aus, ein bisschen. Das haben wir ja in Blagnac zum Beispiel gesehen. Wobei man ja in Fairness sagen muss, Blagnac hat ja zu einem Zeitpunkt Stecker gezogen, wo die Gelder noch da waren. Einer der Gründe, weshalb an dem Punkt war, sie konnten die letzte Saison zu Ende spielen, weil die Gelder vorher auf dem Konto waren. Ja, der Präsident und Geldgeber hat sich während der Saison zurückgezogen, aber es war genug Geld da, um die Saison zu Ende zu spielen. Die Verträge und die Gehälter waren alle gesichert. Klar, sie haben dann gesagt, okay, also Spieler aus unserer Perspektive Mika Tumanev, der sich hauptsächlich über Spielprämien finanziert oder finanziert wird, den setzen wir nicht mehr ein oder nur sehr, sehr vereinzelt. Aber die Festgehälter haben sie zu Ende bezahlt. Und sie hätten aber auch, selbst wenn sie versucht hätten, hätten sie auch keine Lizenz für die neue Saison bekommen. weil die DNACG gar nicht das Budget akzeptiert hätte. War nur leider viel zu spät, um...
Ja, richtig. Ja, richtig und vernünftig, weil wir haben schon so oft über Pleiten geredet. Wenn wir bei Pleite sind und Frankreich, ja, ein Highlight. Dieses Wochenende ja keine Top 14, aber wir waren bei Albeschab und Charlottenburg. Ich war ja auch im Urlaub und da ganz, ja, ganz Rugby loslassen kann man ja nicht. Deswegen habe ich dann auch mal vorbeigeschaut. Und zwar, wir hatten gespielt die All Blacks. Es war ein super schlechtes Spiel. Die All Blacks haben gespielt gegen, hilf mir, gegen Irland, richtig? Ja, es war eine Katastrophe. Es war überhaupt nicht ansehnlich. England gegen Australien dann schon viel, viel besser. Und die Franzosen haben ja auch noch gewonnen. Neuseeland aber der nächste Gegner von Frankreich. Jetzt fangen wir mal am besten mit dem Frankreich-Japan-Spiel an. Einige oder ein neuer Spieler auf der Prop-Position. Wie hat dir denn Tivita Tatafu, wenn man das richtig ausspricht, gefallen? Ist ja sowas wie, das ist ja der, das ist ja praktisch, das ist ja so ein, ja, der Jesus, wieder auferstanden, Uni Antonio 2.0, die große Hoffnung auf der Achse mit mehr Fu. Wie hat's dir gefallen?
Ja, also ich meine, ich werde anfangen damit, dass ich sage, mir hat er sehr gut gefallen. Generell, was Frankreich da abgezogen hat, war insgesamt schon sehr stimmig. Aber
deutlich gewonnen auch, ne? So mit über 50 Punkten gewonnen,
aber man muss natürlich auch einfach sagen, dass Japan nichts, aber auch gar nichts geboten hat. Das war schon...
Sorry, dass ich nochmal unterbreche. Die haben ja einen Trainingscamp in Brief gemacht und hatten auch eine Line-Out-Session gegen die U21 von Brief. Und was ich so gehört habe, war es wohl ziemlich gut für die U21 von Brief. Dementsprechend habe ich mir schon gedacht, er könnte kompliziert werden gegen die französische Nationalmannschaft. Ja. Aber das ist ein anderes Thema.
Und sie sind ja in einigen oder Situationen sind, haben sie ja bewusst 3 Punkte abgelehnt und sind auf die Gasse gegangen, was nicht gut geendet ist. Ich fand es schon sehr...
Haben auch nur einen Springer.
Ich fand schon sehr solide, was Frankreich gemacht hat. Aber eben halt in aller Fairness auch gegen einen Japan, was nicht neu. Weil ich muss aber, das, was ich in jedem Fall sagen werde, ist, dass mir von allen, die da waren, meinten, das wäre, ich weiß, es ist so ein Unwort, aber die beste Fan-Experience im Stade de France, die sie je hatten. So, von allem, was im Stadion zum Einlaufen und zu den Hünen passiert ist, bis zu allem drumherum, mit Essens- und Getränkeständen und Angebot und Anreise und allem drum und dran, wäre das wohl die beste Fan-Experience gewesen, die sie im Stade de France je hatten.
Und du warst nicht da. Ich war nicht da. Mann, Mann, Mann.
Ich war nicht da. Ich meine...
Du wärst wahrscheinlich immer noch da bei so einer Fan-Experience. Wärst gar nicht mehr aus dem Stadion rausgekommen.
Wenn es ginge jetzt noch weiter mit, also spätestens jetzt zu den Fußballspielen, wäre ich wahrscheinlich gegangen, aber... Hey du, ich bin sehr gespannt. Wir werden wahrscheinlich nächstes Jahr nach Lille fahren, Olympique Marquois. Ich bin sehr gespannt. Nicht so hoffe ich, dass man ein ganz neues Stadion sieht. Aber komme später noch zu. Aber ja, war solide. Ne? Thomas Ramos auf der 10 hat das geliefert, was wir alle erwartet haben, dass er liefert. Auch wenn er sagt, er ist ein Fullback und will nur 15 spielen, aber er ist ein verdammt guter Zehner. War schon sehr solide.
Damit sprichst du auch eigentlich an, was die letzte Zeit neben einigen anderen eigentlich so die Rugby, französische Rugby-Medienlandschaft geprägt hat. Und zwar in Vorbereitung auf das Spiel gegen Neuseeland. Mathieu Jalibert, der Verbinder von Bordeaux, aus dem Kader gestrichen, aus dem Frankreich-Kader gestrichen, geht wohl morgen nach Hause, ist nur noch die vierte Nummer 10, wenn es nach Galtier geht. Thomas Ramos auf der 1, ich habe überlegt, wer ist denn eigentlich dann der Zweite? Ntamack ist ja verletzt. Aber gut, wurde aus dem Kader gestrichen, das sorgt nicht für wenig Diskussion, wenn man so die sozialen Medien beobachtet. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin halt kein Hintermannschaftsspieler, ich kann es schwer beurteilen. Aber ich habe jetzt Jalibert nie schlecht gefunden. Er konnte schon, ich habe auch mal gegen ihn gespielt und ich kann mich noch erinnern, er kam auf mich, ist auf mich zugelaufen und hatte dann innen von ihm hatte er Big Ben, ja, und außen war auch wer anders. Und das war eine Situation, die habe ich dann schon, war schon kompliziert zu verteidigen. Ja. Am Ende hat er dann einen Kick über mich drüber gemacht. Aber das, da musste man auf alles gefasst. Dann geht er alleine, spielt er nach innen, macht er einen Step, kickt er den Ball. Also der kann schon Rugby spielen. Würde ich jetzt mal so sagen. Dementsprechend, vielleicht erklärt das, weshalb nicht jeder mit dieser Entscheidung d'accord geht. Ich weiß nicht, ob du dazu mehr zu sagen hast oder ob du ähnlich überrascht bist wie ich.
Bin ich mega überrascht? Also, ich habe damit gerechnet, dass er auf der Bank sitzt wieder, weil es ergibt einfach Sinn, dass du sagst, wenn Dupont starten soll, was er soll, dann ergibt es Sinn.
Was ja, er muss.
Aber dann ergibt es für mich Sinn, dass du sagst, du startest ihn mit Ramos zusammen. Und die beiden kennen sich. Und es ist genauso, wie es für mich Sinn ergeben hat, dass die Lucuja-Libert-Achse auf der Bank sitzt gegen Japan, dass du da sagst, du bringst eine frische Achse rein. Hat für mich Sinn ergeben. Wenn du, ich sehe es halt insgesamt als...
Aber Lucu war ja gar nicht auf der Bank.
War nicht auf der Bank eingeplant? War
ja Legarek.
Legarek war verletzt.
Lucu hat gegen uns gespielt.
Legarek war verletzt, der war nicht mit dabei
also,
gegen Japan.
Also, ja, Lucu hat, gegen uns gespielt. Hat Lucu gegen Japan gespielt?
Meines Wissens war er zumindest auf der Bank.
Naja, dann nehme ich alles zurück, mein Fehler.
Ich gucke gerne nochmal nach, weil festnageln würde ich mich nicht drauf lassen. Aber meines Wissens...
Nee, du hast recht, da war ja eine Woche dazwischen.
Ja, also meines Wissens war er auf der Bank, aber nagel mich nicht drauf fest. Ne?
Ja.
Von daher, ich sehe es auch als Entscheidung zwischen Duos. Muss für meinen Teil sagen, Jalibert ist ein guter Verbinder. Natürlich, keine Frage. Gerade in der Offensive weiß er natürlich, was er macht. Ich fand ihn, also er hatte anderthalb Probleme immer. Also ein Problem ist, dass er defensiv ein bisschen schwächelt, finde ich. Und das andere Thema war immer, dass er nicht unbedingt, dass er so ein bisschen, in den Anfangsjahren war er immer so ein bisschen, ne, heißes Frittenfett, hatte immer so seine Momente, wo man dachte, oh, das ist schon sehr à la Lionel Buxis, wo man denkt, oh Gott, was er macht, ist 25% pure Genie und 75% purer Wahnsinn. Und es ist weniger geworden, aber es hat nie ganz aufgehört. Und ich glaube, dass du, wenn du sagst, ein Leo Barré ist defensiv sehr viel solider, kann offensiv mehr, also kann körperlich mehr bieten, ist ein genauso guter Kicker. Thomas Ramos ist in jeder Hinsicht solider, muss man auch in Fairness sagen. Mathieu Jalibert ist auch nicht so gut, was das taktische Kicken angeht und was die hohen Bälle angeht. Und das ist natürlich, wenn du gegen Teams wie gegen Südafrika oder Irland spielst, ein riesiges Problem. Am Ende des Tages muss sich halt hier an Ergebnissen messen lassen. Wenn es funktioniert, alles gut. Wenn nicht, dann würde er sich den Fragen stellen müssen.
Na, was ich halt überlegt habe, ich kann mir halt vorstellen, dass er das Ganze macht, weil er auf der Bank ein 6-2-System spielt. Er sagt, wir spielen gegen die All Blacks, die sind physisch, keine Ahnung, was die sich ausgedacht haben. Okay, wir nehmen jetzt also, nehmen wir einen 9 mit und einen Utility-Back. Normalerweise, also wenn wir 6-2 spielen, dann ist aber unser 10er der Utility-Back. Also Anthony Belot kann auf der 15 spielen, kann auf der 10 spielen. Wenn es sein muss, wahrscheinlich noch auf der 12 oder auf der 13 und auf die Ecke, da kann man eigentlich jede Hintermannschaft hinstellen. Also, und ich glaube, Jalibert, den könntest du zur Not auch Podi-mäßig überall hin aufstellen. Also ich glaube, auf 15, klar, ja, aber der wird da schon hinkriegen, ein paar Bälle zu fangen. Weil ich stelle mir nämlich die Frage, wen stellst du sonst auf die Bank? Also wer covert dir, also, ne, weil klar, du hast Leo Barré, der ist ein ausgebildeter Zehner eigentlich, der spielt viel auf 15, stellst du den auf die Bank, um dass er beides covert? Oder, ne, also das ist, also die Alternativen auch.
Persönlich würde ich wahrscheinlich auch sagen, also du setzt, weil anscheinend soll ja Romain Büros auf der 15 starten.
Genau.
Ich hätte auch gedacht, du nimmst einen 9er auf die Bank, dass du Dupont auf die 10 schiebst und Ramos auf die 15 im Zweifelsfall. Aber Leo Barré ist ein guter Punkt. Als 10er und 15er sicherlich eine gute Alternative für einen der beiden. Gael Ficou wird sicherlich auf der Bank sein als...
Ich habe gehört, soll anfangen sogar.
Also das habe ich noch nicht gesehen. Ich hätte gesagt, das ergibt Sinn als jemand, der dann, wenn du sagst, du hast Leo Barré und Gael Ficou, hättest du die beiden Flügel, die Center, die 10 und die 15 abgedeckt. Zweifelsfall. Das wäre so wäre meine Vermutung, wobei ich persönlich auch sagen muss, dass ich nach wie vor überrascht bin, dass Roman Borowski in die All Blacks sein erstes Cap kriegen soll. Aber ja, muss man schauen. Also Mathieu Jalibert hat ein spannendes Jahr vor sich. Den Vertrag seines Lebens hat er ausgeschlagen.
Für diejenigen, die uns nicht regelmäßig hören, man sagt, wir wissen es beide nicht, wirklich nicht, aber man sagt, er hat ja tatsächlich historische 1 Million Euro ausgeschlagen. Und das Ganze gleich zweimal.
Die Priorität wird nach wie vor eine Vertragsverlängerung in Bordeaux sein, aber bei den Gehaltsforderungen, die er zu haben scheint, und als Spieler, der nicht mal mehr Nummer 2 oder 3 in der Nationalmannschaft ist, bin ich gespannt, ob er den sauren Apfel beißt oder welcher Verein eine neue Nummer 10 bekommt. Darf gespannt sein. Weil es sind ja
Da muss er aber auch nicht das Scheckbuch aufmachen. Also 1,5 ist ja schon eine Hausnummer.
Ich bin gespannt. Ich meine, es sind ja andere Zehner sind auf dem Markt. Ein George Ford wird in Frankreich groß gehandelt aktuell. Unter anderem Enzo Hervé ist auf dem Markt und unterwegs. Es gibt noch den
Anthony Bolloya ja auch.
Es gibt noch den einen oder anderen Zehner, der zu haben ist. Und ob Mathieu Jalibert dann das Gehalt wert ist, kann jeder selbst entscheiden. Aber in jedem Fall.
Und Finn Russell habe ich heute auch nochmal gelesen. Finn Russell will ja auch zurück nach Frankreich kommen.
Ja, das hat er ja schon eigentlich mit seinem Ende gesagt, aber ich weiß nicht, wie lange sein Vertrag in Bath noch läuft. Weiß ich nicht. Stimmt. Aber ja, dass er wieder zurück, dass seine Karriere gerne in Frankreich beenden würde, das hat er sehr oft betont, ja.
Money talks.
Ja, aber ich glaube, Finn Russell war auch einfach in Frankreich sehr, sehr glücklich. Also ich.
Ja, hat irgendwie auch zu seinem Lifestyle gepasst, ne? Der musste kein Miskü machen, der konnte chillen, bisschen Candy Crush spielen. Und wenn er am Wochenende abgeliefert hat, dann war alles gut. Und er hat auch abgeliefert, immer abgeliefert.
Und ich glaube, es ist auch einfach für ihn. Es ist nicht so strukturiert wie in vielen anderen Ländern. Also ich glaube,
French Flair.
Ich glaube, für einen Spieler, der als Maverick bekannt ist, ist es vielleicht einfach auch ganz schön, so ein bisschen auszutoben. Aber gut. Wir sind in jedem Fall gespannt, wie es gegen die All Blacks läuft.
Wie glaubst du denn, dass es ausgeht? Machen wir eine Prediction hier.
Ich muss persönlich sagen, gegen England war es sicherlich eine sehr gute Leistung. Gegen Irland fand ich, ehrlich gesagt, nachdem alle hießen Monster All Blacks, gewinnen sogar in Dublin, fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht so krass. Also ich fand die Iren auch einfach nicht doll. Ich denke mal, dass die All Blacks mit 1, 2, 3 Punkten Vorsprung gewinnen werden. Einfach weil das die typisch französische Einstellung wäre. Ich glaube, die All Blacks werden schon gewinnen. Wobei, nach 2 Spielen am vergangenen Wochenende, ich sag Frankreich bei 2 Punkten, was soll's? Frankreich mit 2 Punkten.
Dann sag ich, glaube auch Frankreich gewinnt. Ich sag, Frankreich gewinnt zu Hause deutlich, wie auch beim letzten Mal. 35-12.
Sag 26-24.
Wenn es nicht regnet, wenn es regnet, dann wird es so ein dreckiges 12-3.
Ich bin gespannt. Sehr, sehr gespannt. Einmal noch, wo wir bei offiziellen Dingen sind. Der monegassische Rugbyverband hat eine neue prominente Präsidentin, nämlich Prinzessin Charlene, die sich wohl auch aktiv einbringen möchte. Kommt ja gebürtig aus Südafrika und scheint dort den Verband unterstützen zu wollen. Und 2 Spieler von DAX sitzen wegen sexuellen Übergriffen, sexueller Gewalt, saßen sie kurzfristig in U-Haft, die Staatsanwaltschaft mittlerweile Anklage erhoben. Rugby kommt nicht raus aus diesen Nachrichten. Muss man sich vielleicht auch mal die Frage stellen, was denn noch unternommen werden kann und muss, um diesen Zyklus zu unterbrechen. Ich habe vorhin gesehen, die Keep hat eigentlich einen ganz spannenden Artikel rausgebracht. Muss man sich vielleicht aber auch nochmal durchlesen. Aber das nur am Rande. Kommen wir zum Sportlichen. Es ist eigentlich der Top 14 Trailer oder die Top 14 Intro Musik. Aber für die beste Liga der Welt passt auch das. In einem anderen Verein werden wir da ja nächstes Jahr sowieso. Morne Masson, Biarritz, Topspiel am Donnerstagabend. 31.
Ich kann die Musik nicht hören.
Das ist sehr schade. Geht's nochmal ein?
Technikteam, hallo?
Das ist sehr schade. Naja. Werden es nachher mal nachhören, ob man es in der Aufnahme zumindest hört. Ach nee, das ergibt aber Sinn. Ja, nee, das ergibt Sinn nicht.
Nicht so schlimm wie ein Amateur-Podcast.
Ich wollte in der Aufnahme drin sein, aber ich habe, glaube ich, für die Aufnahme habe ich das virtuelle Mischpult und ich glaube, hier für den Call habe ich nur das Mikrofon. Ich glaube, das ist schon richtig so.
Alles gut, alles gut. Solange ihr es hören könnt, bin ich glücklich. Kannst mich gerne vergessen.
Okay. Aber da hast du die Intro-Musik auch nicht gehört, oder?
Nee. Nicht so schlimm. Ich habe es mir selbst vorgesungen.
Nicht so schlimm wird sich Morne Masson sicherlich auch sagen. 33-15 gegen Biarritz. Solides Ergebnis. Weiß nicht, ob es da gut.
Mann, das sind die Throwbacks von meiner U21-Zeit. Also wir hatten hier die gleichen Trainer. Am Anfang der Saison alles gewonnen. Ja, wir dachten, ja, wir sind französischer Meister. Was soll noch schief gehen? Dann haben wir dann immer verloren und dann haben wir gegen Abstieg gespielt und dann, ja. Ja. Hoffentlich wird es bei mir jetzt nicht genauso. 33-15 verloren.
Sind immer noch Tabellen. Enger ist es für Oyonnax. Tabellen 12. mit nur 3 Punkten Vorsprung auf den Abstiegsplatz, 2 Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz. Haben zu Hause 23-38 gegen Grenoble verloren. Ja, sicherlich der ein oder andere Starter fehlt verletzt. Aber das kann eigentlich in so einem Topspiel nicht die Ausrede sein, zu Hause.
Ich meine, wir haben schon mal drüber geredet. Alle gesagt, Oyonnax, die werden, das ist ein Top-14-Team und die haben gut recruited und die haben tolle Spieler. Stimmt auch. Das Einzige, was jetzt passieren kann, ist, dass der Trainer wegbricht. Ja, und der ist halt jetzt Defense-Coach von England. Und man merkt einfach, seit das offiziell ist, dass das Team nicht wirklich in die Spur findet. Vor allem, was machst du da als Verein? Den Trainer rauswerfen kannst du ja eh nicht, weil der ist ja sowieso bald weg. Der ist ja nur noch 8 Monate noch da. Dann ist der weg. Und dann spielst du auf einmal gegen den Abstieg in der zweiten Liga, obwohl du ja gerade erst abgestiegen bist. Also,
ich würde natürlich sagen, dass es vielen Teams in den letzten Jahren so gegen Agen, Biarritz, Brief. Aber es ist schon bedenklich. Ich meine, es ist jetzt ein Drittel der Saison rum. 10 Spiele sind gespielt. Natürlich glaube ich nicht, dass Oyonnax absteigt, aber das ist schon eine bedenkliche Form, die sie haben. Ein bedenklicher Mangel an Form vielmehr.
Auf jeden Fall.
Kann man Béziers nicht vorwerfen. 50-17 gegen Dax gewonnen. Kein Maxim Oldmann.
Und die haben ja auch, das ist ganz lustig, sind ja die beiden Teams, die beide ein bisschen Probleme mit der Justiz hatten. Béziers hat ja auch erst gerade einen Center gehabt, der glaube ich 14 Monate hat er bekommen auf Bewährung.
Hansen Kinzi, der ja schon mal, wir haben drüber geredet, der wurde stimmt, schon
der
verurteilt.
Auch, zwei Spieler sogar auch, ja, beide.
Der tatsächlich gegen seine Bewährungsstrafe verstoßen hat, der tatsächlich ins Gefängnis kommen könnte. Habe ich eine ganz witzige Rassismusgeschichte mit meiner Oma, die überhaupt nicht witzig ist. Aber vielleicht für was anderes. Weil meine Oma hat ihn ja auch noch kennengelernt. Der wird am 16. Dezember wird das verhandelt. Könnte tatsächlich im Gefängnis landen. Und Provence Rugby mit Julius Nostadt, der gestartet hat, allerdings früh gelb gesehen hat und in der 50. ausgewechselt wurde, aber 39-20 gegen Aurillac ist, glaube ich, trotzdem ein Ergebnis, das man in der Form stehen lassen kann.
Ja, ist stabil, das ist ein Arbeitssieg, das muss man gewinnen zu Hause. Provence finde ich ja auch so interessant, eines dieser Teams, die super früh ihr Recruitment machen und ich sag mal so, ohne zu viel zu teasern, nächste Saison haben wir dann vielleicht sogar auch Infos aus erster Hand. Nicht von mir, aber ich habe den einen oder anderen Kontakt möglicherweise.
sehr, sehr gespannt. Also, ist ja wirklich, also, das sind ja teilweise Namen, die kursieren, wo du denkst, also. Wechseln zu.
Also, Marc, das besprechen wir nach dem Podcast. Das besprechen wir nach dem Podcast. Aber ich habe also gehört, die haben echt ein großes Projekt. Da steckt sehr viel Geld hinter. Ist ja praktisch das Team so ein bisschen aus Marseille. Irgendwie ja. So. Na, aus dem schönen Marseille, wenn man so möchte. Und die haben also, ich habe von jemandem gehört, dass die also wirklich Installationen haben, die sind unglaublich. Ja. Die können mit jedem Top-14-Team konkurrieren. Also einfach was Trainings, wie sagt man, Training, Büroräume, etc.
angeht. Ja, und in den letzten Jahren alles gebaute Stadion ja wirklich Jahr für Jahr vergrößert. Der Präsident und Investor ist ja, dem gehört, oh, ich habe vergessen, wie diese Reiseplattform heißt.
Eine Reiseagentur.
Ja, ich, aber das greift zu kurz. Also das ist irgendwie so, die machen so private Luxusreisen und vermieten private Villas und so weiter. Also die machen eher sowas, aber das scheint richtig gut zu laufen. Wo ist der öffentliche Projekt, was sie hatten, war zur WM eine Rugby-Kreuzfahrt. Aber die war auch nicht günstig. aber ja, die machen auch halt auch, fahren auch mit dem Kreuzfahrtschiff zum Monaco Grand Prix, wo du dann von deinem Kreuzfahrtschiff aus das Rennen beobachtest und alle, die ja eine Vorstellung davon haben, wie viel so ein Formel-1-Ticket normalerweise kostet, die können sich vorstellen, wie viel so eine Formel-1-Ticket auf dem Kreuzfahrtschiff kostet. Die machen schon, das funktioniert schon ganz gut, ja. Sind aber natürlich auch unter viel Druck, sportliche Erfolge rauszuholen. Boyon Goulem hat 30-29 gegen Agen gewonnen. Knapper Sieg, der nicht so knapp hätte sein müssen. Aber Swayon Goulem zeigen, können tatsächlich auch zu Hause gewinnen. Zweite Mal diese Saison.
Es geht.
Es muss auch gehen. Montauban haben sich es unnötig schwer gemacht gegen Nizza, aber am Ende 34-30 gewonnen. Nevers hat 27-17 gegen Valence gewonnen, die in echten Schwierigkeiten stecken, aber De Menzel in der 58. Minute eingewechselt, konnte aber offensichtlich einen Unterschied mehr machen. Wir bemerken, dass Valence immer noch Tabellenletzter sind und Nizza zwar auf den Relegationsplatz abgerutscht, aber mit dem Defensivbonus in Montauban bleiben sie zumindest auch dort. Und zu guter Letzt Brief haben sich nach einer mauen ersten Hälfte noch zu einem Kantersieg 49-15 gegen Colomiers zurückgekämpft. Insgesamt solide. Damit vielleicht der kleine Blick auf die Tabelle. So viel Zeit haben wir ja auch gar nicht mehr.
Aber was aber so krass ist an dem Spiel, hier, ah ja, vom Brasilien-Spiel geredet, was so langweilig war, da habe ich Brief angemacht. Und die erste Halbzeit habe ich gedacht, Brief wird verlieren. Da stand es nämlich 6-15. Und ich weiß nicht, welche Halbzeitansprache da getätigt worden ist. Ich habe gehört, die sollen sogar ziemlich entspannt gewesen sein, dass sie nochmal dann so zurückkommen und so deutlich gewinnen mit Bonuspunkten, mit 50 Punkten. Das ist echt ein Ausrufezeichen. Also wir haben ja praktisch gegen Valence verloren, die erste, also drei schlechte Halbzeiten gespielt, kommen aus der Kabine und Vollgas. Und dann gewinnst du noch so. Und jetzt nächstes Spiel gegen Nice. Ich glaube, das wird auch ganz ordentlich werden. Schon beeindruckend, gerade wenn man bedenkt, dass auch ein Spieler, ich glaube 15 Minuten vor Spielbeginn über den Tod seiner Schwester informiert wurde, ist das schon beeindruckend, dass das so eine Antwort als Team dann auch gibt. Ja.
Alle Spiel am Wochenende, du hast es schon ein kleines bisschen angesprochen, ist nicht Brief gegen Nizza. Das Spiel wird sicherlich das Derby Landais, also Dax gegen Mont-de-Marsan in Bayonne am Samstagnachmittag. 10.000 Tickets sind wohl schon weg, also allein damit schon mal mehr, als sie ins eigene Stadion reingekriegt hätten. Mal gespannt. Der Blick auf die Tabelle noch. Punktgleich die ersten drei Teams, Provence auf Platz 1, Grenoble auf Platz 2 und Montauban auf Platz 3, alle bei 31 Punkten, Brief 29 Punkte auf Platz 4. Danach punktgleich Bizy und Biarritz, ein Punkt dahinter Swayon Goulem. Und wir haben schon angesprochen, Valence auf dem Abstiegsplatz mit 15 Punkten und Nizza mit 16 Punkten auf dem Relegationsplatz. Ein Drittel ist rum. Und zumindest an dem Punkt, dass wir gesagt haben, das Aufstiegsduell wird zwischen Brief und Oyonnax sein. Für den Moment sieht es nicht danach aus. Aber gut. Sei es drum. In der National bleibt es auch spannend. Habe ich eigentlich hab ich auch Musik. Auch. Aber wenn du nichts davon hast, aber...
Ich höre dir eh nicht. Also.
Beeindruckend für mich, 5500 Zuschauer in Bourg-en-Bresse, 31-23 gegen Carcassonne gewonnen. Für ein Team, das im letzten Jahr nicht gut dastand und in diesem Jahr mittelmäßig dastand. Und in dem Bourg-en-Bresse ist kein großer Ort. Und die Hälfte davon sind auch noch Hühner. Und dann hast du in diesem Ort, du hast professionellen Basketball, professionellen Fußball und professionellen Rugby. Und du schaffst es trotzdem, 5.500 Leute ins Stadion zu kriegen auf dem Freitagabend. Finde ich beeindruckend. Und ich vermisse Bourg-en-Bresse in der Pro D2. Sage ich an dieser Stelle einfach mal. Ich hoffe nicht, dass sie aufsteigen, weil der Bonne soll aufsteigen. Aber finde ich trotzdem beeindruckend.
Und das sieht ja auch aktuell nicht so schlecht aus für Bonne. Wobei ich glaube, Périgueux könnte dem Ganzen noch einen Strich durch die Rechnung
machen. Ja, 40-13. Wildes Ergebnis zwischendurch. Nabonne spielt.
Tut weh, oder? Tut schon weh. Tut schon richtig weh.
Also, es ist halt, Nabonne machen spielen eine wilde Saison, weil sie haben 8 von 11 Spielen haben sie 8 gewonnen. Und das auch teilweise sehr, sehr souverän. Aber zwischendurch, wie gegen Albi oder jetzt eben gegen Périgueux, kriegen sie immer mal so eine Klatsche zwischendurch. Und ich verstehe es nicht. Also, es ergibt irgendwie so wenig Sinn. Aber gut, Périgueux ist auch ein gutes Team, haben auch Aufstiegsambitionen, kriegen im Dezember ihr neues Stadion. Sehr verzögert, sehr gespannt, wie es weitergeht. Auch da muss man ja vielleicht abwarten. Der eine oder andere Spieler wird sicherlich zur Hälfte der Saison wieder abreisen. Axel Müller in jedem Fall, wenn ich es richtig verstanden habe.
100%. Mein ehemaliger Vermieter. Der macht ja, wie sagt man das, Work-Life-Balance, ja, 6 Monate in Frankreich, 6 Monate in den USA und genau, kommt dann immer mal wieder zurück, um hier auch nach seinen Immobilien zu schauen, ob da noch alles im Lot ist.
Daher kann es natürlich sein, dass wie es im letzten Jahr ist, dass Périgueux zur zweiten Saisonhälfte ein bisschen einbricht, aber das bleibt abzuwarten. Bourgoin hat tatsächlich 22-17 gegen Albi gewonnen, fand ich auch, ja, beeindruckend, beziehungsweise auch schwach von Albi, aber muss man schauen. Aktuell Tabellen 6. Albi. Ob die Serie an Halbfinalspielen dieses Jahr wieder erreicht wird, mal schauen. Chambéry hat 45-10 gegen Tarbes gewonnen. Und Olympique Marquard hat 27-28 gegen Rouen verloren. Haben einen Zuschauerrekord aufgestellt. 9000 Zuschauer waren in dem großen Stadion Villeneuve. 10.000 waren angepeilt, es hat knapp nicht gereicht, wie am Ende beim Spiel auch. Heißt aber, dass Tarbes und Marcon Bareuil mit 23 Punkten punktgleich sind, Marcon Bareuil aber die bessere Punktedifferenz hat, entsprechend den Relegationsplatz zum ersten Mal in der Saison verlassen haben und an Tarbes abgegeben haben. Beide Teams haben aber 7 Punkte Rückstand auf Bourgoin. 4 Punkte punktgleich. Davor Bourgoin, Bourg-en-Bresse, Langon, Massy alle bei 30 Punkten, Suresnes bei 31 und dann geht's weiter. Aber vorher noch kurz, Massy hat das Derby gegen Suresnes mit 39-18 gewonnen. 2000 Leute gingen in Massy angeblich im Stadion. So viel hatten sie zu besten Zweitliga-Zeiten nicht. Beeindruckend. Also beeindruckend für Massy-Verhältnisse. Und noch der kurze Ergebnisse-Dienst aus der National 2. Niort hat nämlich hier immer auf der 5 gegen Marmont gewonnen, 31-27. Und Saint-Jean-de-Luz hat zu Hause 15-22 gegen Valence-Dagen verloren. Chris Hissenbeck hat 5 Punkte vom Tee beigesteuert. Und wie gesagt, der kleine Blick nochmal kurz auf die Tabelle der National. Punktgleich auf Plätzen 1 und 2. Rouen-Chambéry 44 Punkte. Périgueux, Carcassonne punktgleich mit 40 Punkten. Denton Aborn auf Platz 5 mit 39 und Albi mit 35 auf dem 6. Platz. Wir hatten als Aufstiegsfavoriten Nabonne und Carcassonne. Nach etwas, naja, mehr als einem Drittel immer noch möglich. Aber wir scheinen vor allem Chambéry sehr unterschätzt zu haben.
Ja, die haben wir gar nicht angesprochen. Périgueux haben wir zumindest mal drüber geredet. Ich hatte sie, glaube ich, als Überraschungsteam. Ja. Aber ja, Chambéry, kommt ja auch aus den Bergen, ne?
Boah, wussten wir ja überhaupt nicht, was wir von denen erwarten sollen. Aber Chambéry scheinen wir echt massiv zu unterschätzt zu haben. Gut, Tarbe. Tarbe. Ja, ich meine, auch das wäre ein, sollte es soweit kommen, und ich glaube es eigentlich nicht, aber sollte es soweit kommen, dann wäre das ein Abstieg, der sich geahnt hat.
Mhm.
Muss man abwarten. Ich sehe aber auch gerade, dass Tarbe ein Spiel weniger hat als er spielt als alle anderen. Ja, vielleicht ist die Tabelle auch einfach komisch. Sei es drum. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Wir haben nächste Woche auch wieder Pro de Deux und National, glaube ich.
Ja, wir sind da noch. Ich glaube, ich fahre sogar zum DAX-Montemasson-Spiel. Ich rufe gleich mal einen Kumpel an hier und der lädt ins Restaurant. Vielleicht kann man da nochmal eine Übernachtung erschnorren, wenn man das Spiel auch sich anschauen kann. Genau, da gibt es ja vielleicht sogar Infos aus erster Hand. Bleibt also auf jeden Fall dran.
Sehr, sehr spannend. Gut. Ja. Ansonsten, solltet ihr Fragen oder Infos haben oder Wünsche, dann schreibt uns gerne entweder auf Instagram, bleublancrugbypod, oder eine E-Mail an info@bleublancrugby.de. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche.
Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.